Das Duzen und die damit verbundene Vorannahme wird bei vielen Deutschen, auch in der internationalen Zusammenarbeit, nicht selten zum Dilemma. Hier schlägt nun mal die deutsche mentale Konditionierung durch, der sogenannte kulturelle Imprint. Und auch damit entpuppt sich der typische Deutsche auf internationalem Tableau eben häufig als, sprichwörtlich, der Elefant im Porzellanladen. Falls Sie nun bei diesem Intro nicht gleich beleidigt sind, sondern merken, es könnte wichtig sein, sich das etwas genauer anzuschauen, dann hören Sie gerne einmal in meine zweite Folge »Der Elefant im Porzellanladen«. Hallo und herzlich willkommen zum Leadership Onboarding Podcast. Sie sind Führungskraft und stehen vor einem Führungswechsel, eventuell bei einem neuen Unternehmen. Oder es ist vielleicht Ihre erste Führungsrolle. Dann sind Sie hier richtig. Hier dreht sich nämlich alles darum, die ersten Monate in Ihrer neuen Führungsrolle smart und wirksam zu gestalten. Falls Sie sicherstellen wollen, dass Ihnen die ersten Monate in der neuen Führungsrolle gut gelingen und Sie mit einem professionellen Sparringspartner arbeiten möchten, buchen Sie gerne direkt auf meiner Website einen Termin für ein Erstgespräch. Und nun wünsche ich viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und ein weiteres Mal herzlich willkommen. Heute, ja, das Thema der Elefant im Porzellanladen und zwar der zweite Teil. Ich habe mich entschlossen, einen zweiten Teil heute zu produzieren, weil ich den Eindruck habe, dass dieses Thema aktuell doch sehr offensichtlich und sehr frappant ist und es doch wichtig ist, dass wir uns diesem Thema etwas ausführlicher widmen. So, heute beginne ich zunächst einmal mit dem Aspekt der unbewussten Inkompetenz. Wahrscheinlich werden einige hier meiner Zuhörer bereits eine Ahnung oder auch ein Wissen darüber haben, was es denn mit der unbewussten Inkompetenz auf sich hat. Und viele andere eben nicht. Und genau deshalb werde ich das zunächst einmal etwas beschreiben. Die unbewusste Inkompetenz. Nehmen wir einmal das einfache Beispiel des Autofahrens. Wer noch nie Auto gefahren ist und für den Führerschein erstmalig Fahrstunden nimmt, stellt häufig fest, dass es doch gar nicht so einfach ist, wie es bisher ausgeschaut hat. Denn in diesem Moment wird sich ein Fahrschüler seiner Inkompetenz bezüglich des Autofahrens bewusst. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte er diesbezüglich einfach eine unbewusste Inkompetenz. Sie wurde ihm ja nicht bewusst, da das Autofahren für ihn etwas völlig Neues war und für ihn, beziehungsweise natürlich auch für sie, einfach aussah. Die meisten werden sich vermutlich noch daran erinnern, dass man erst dann Sicherheit beim Autofahren gewinnt, wenn man dann auch einige Zeit Fahrerfahrung gesammelt hat. Das wäre dann in der Lernpsychologie die nächste Stufe. Das heißt, hier erreicht der Autofahrer, der dann die Fahrprüfung bestanden hat, dann die sogenannte bewusste Kompetenz. Das nennt sich deshalb bewusst, da man in der ersten Zeit nach der bestandenen Fahrprüfung noch bewusst das Auto steuert. Das heißt, man überlegt sich ganz genau, ja, schaue ich jetzt in den Rückspiegel rechts, links, was genau mache ich als nächstes und so weiter. Und die Königsdisziplin ist dann die nächste Stufe, das ist die entwickelste Stufe, das nennt sich dann die unbewusste Kompetenz, die wir dann erreichen, wenn wir bereits einige Zeit Erfahrung gesammelt haben. Unbewusste Kompetenz bedeutet, wir können etwas, ohne dass wir uns anstrengen müssen, beziehungsweise ohne dass wir noch bewusst darüber nachdenken müssen. Und dieses Prinzip gilt genauso auch für andere Kompetenzen. Die unbewusste Inkompetenz bezüglich interkultureller Kommunikation bzw. internationaler Zusammenarbeit zeigt sich in unfassbar vielen Situationen aktuell und ist für diejenigen, die sich sprichwörtlich daneben benehmen, nicht zu erkennen. Es ist ihnen nicht bewusst. Deshalb können wir bei sehr vielen Politikern und Journalisten aus dieser Bubble aus Deutschland heutzutage genau das sehen, die unbewusste Inkompetenz. Und nach meinem ersten kleinen Ausflug mit meinem vorherigen Podcast zu diesem Thema in das Thema der interkulturellen Kompetenz gibt es nun heute eine Fortsetzung. Das Thema der direkten und indirekten Kommunikation bzw. Von High- und Low-Context-Communication habe ich in der vorherigen Folge bereits touchiert. Und ich vermute, dass vielen nun auch spätestens seit dieser Folge auch klar sein dürfte, was dies für Konsequenzen haben kann. Und hier will ich jetzt einmal als nächstes das Thema der sogenannten interpersonalen Distanzminimierung ansprechen. Oh ja, ich weiß, der Begriff klingt ziemlich holprig, stammt aus der Kulturforschung. Es wird Ihnen allerdings auch gleich klar werden, was damit gemeint ist. Die interpersonale Distanzminimierung beschreibt die Unterschiede zwischen, ja, wie kann ich das nennen, zwischen dem öffentlichen Verhalten einer Person und dem privaten Verhalten einer Person. Konkret zeigt sich das darin, dass eine Person sich im öffentlichen Bereich, das heißt in Meetings, ganz grundsätzlich im Arbeitsbereich, aber auch nicht nur dort, sondern ganz grundsätzlich im Umgang mit anderen Menschen außerhalb seines Inner Circles, außerhalb seines privaten Bereiches, offen, freundlich und kontaktfreudig zeigt. Eine gute Dosis Extrovertiertheit kommt dazu, um eben auch diese Offenheit zeigen zu können. Und Offenheit beinhaltet außerdem das Interesse, beziehungsweise man könnte auch sagen, die Neugierde an anderen Menschen und ihrem Leben. Und das zeigt sich eben auch darin, dass zum Beispiel Fragen gestellt werden, interessierte Fragen an andere Personen. Allerdings, und das ist mir ganz besonders wichtig zu betonen, diese Fragen beziehen sich immer nur auf oberflächliche Themen. Das Wetter, den Verkehr, die Arbeit, Urlaub und so weiter. Dieselbe Person zeigt sich nämlich sehr verschlossen oder verschlossen, wenn es um den privaten Bereich geht. Persönliche, private Gesprächsthemen werden eher vermieden und persönliche Probleme werden schon gar nicht angesprochen. Diese Prägung ist vor allem in der amerikanischen Kultur sehr ausgeprägt. Hier erleben wir Menschen häufig als freundlich und zugänglich. Nicht umsonst werden Amerikaner aber auch von so manchen Deutschen als oberflächlich wahrgenommen. Was aber eben genau an dieser interkulturellen, an dieser kulturellen Besonderheit liegt, an dieser interpersonalen Distanzminimierung. Denn man ist in den USA zwar schnell und leicht im Smalltalk, das gilt für den Umgang mit Fremden, ob am Flughafen, an der Gepäckausgabe zum Beispiel, im Café oder anderswo. Man ist sehr freundlich, allerdings gleichzeitig auch zurückhaltend, was emotionale Themen und Probleme betrifft. Und eine tiefergehende Unterhaltung ist im Smalltalk auch nicht erwünscht. Vielleicht jetzt hier noch einfach nochmal ein paar Beispiele. Man ist in den USA sofort per Du und nennt das Gegenüber beim Vornamen. In Deutschland ist zwar in den letzten Jahren das Du eingezogen in der Unternehmenswelt und in der Gesellschaft. Jetzt kommt das große Aber. Kulturen verändern sich sehr langsam und so ist das auch bei diesem Thema. Man ist in Deutschland mental nach wie vor konditioniert und somit verhaftet in der Denkweise, wenn man duzt, dann ist man auch gleich, ja, dann ist man sich auch gleich sehr nah und das bedeutet auch kollegial und, Vorsicht, vertraut und kann direkt fast alle Themen ansprechen. Und nicht wenige werden dann auch tatsächlich sogar kumpelig. Und für Amerikaner, und ich muss erwähnen, explizit erwähnen, nicht nur für Amerikaner, übergriffig. Ich persönlich finde das beispielsweise extrem übergriffig. Und hier nochmal ein Beispiel. Ein deutscher Mitarbeiter in einem Unternehmen in Deutschland der beispielsweise seinem amerikanischen CEO begegnet und die beiden einen lockeren Smalltalk haben. Es wird natürlich geduzt und man nennt sich beim Vornamen, alles fein. Und der Mitarbeiter glaubt in dem Moment, dass er alles ansprechen kann, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Und er beginnt ein persönliches Thema und ein persönliches Problem zu umschreiben, das ihn beschäftigt. Er ist dann etwas irritiert darüber, dass das Gespräch dann allerdings doch, zwar freundlich, aber doch ziemlich schnell beendet wurde. Bei einem solchen ziemlich klassischen Beispiel müssen wir in Betracht ziehen, dass die Konditionierung in der deutschen Kultur die folgende ist. Wer duzt, hat sofort den Zugriff und die Erlaubnis, auch in den Bereich, also in den privaten Bereich, in den persönlichen Bereich einer Person einzutreten und Themen hierzu zu teilen, aber auch zu hinterfragen. Dieser private Bereich war bisher in der mentalen Prägung so lange nicht zugänglich, solange man beim Sie geblieben ist. Viele Deutsche verstehen nicht, dass die sich dann zwar gerne als modern und besonders offen positionieren und von sich glauben, sie sind sehr cool, nur weil sie das Du benutzen, und damit verbunden häufig eben die Vorannahme, cool sein bedeutet auch direkt mit der Tür ins Haus zu fallen. I'm sorry. That's wrong. Das funktioniert nun mal nicht im internationalen Kontext und schon gar nicht mit Amerikanern. Als Deutscher, wenn man nicht für längere Zeit im Ausland gelebt und gearbeitet hat, kann man damit ganz schön daneben liegen und wiederum wie der Elefant in der Porzellankiste wirken. Es steht mir nun mal nicht zu, über private Themen, seien es meine eigenen oder die des Gegenübers, des Gesprächspartners, zu sprechen. Und schon gar nicht problembehaftete Themen anzusprechen. Das Motiv hinter dieser sogenannten interpersonalen Distanzminimierung, die ich ja eben bereits genannt habe, das Motiv dahinter ist es, insbesondere das Gesicht zu wahren. Die Devise lautet hier, freundlich sein, ein freundliches Gesicht zu zeigen und man könnte auch sagen, die Friedenspfeife zu rauchen, sprichwörtlich, weil letztendlich geht es genau darum, gut miteinander klarzukommen, und zwar hierarchieübergreifend. Daher ist es in den USA auch völlig Usus, dass auch das Top-Management Personen begrüßt und dass man sich freundlich austauscht mit Menschen in unterschiedlichsten Hierarchiestufen, ob es der Pförtner ist oder die Putzfrau oder wer auch immer. Und es hat in Deutschland ja auch erst in den letzten Jahren begonnen, dass man das auch ja teilweise macht. Allerdings ist das in Deutschland alles andere als selbstverständlich. Man versucht eben in den USA mit dieser Freundlichkeit, die bewusst auf der Oberfläche gehalten wird. Ja, ich nenne nochmal das Stichwort, das ich eben genannt hatte, die Friedenspfeife zu rauchen. Man versucht bewusst damit, Hierarchie im Miteinander zu reduzieren, dafür zu sorgen, dass Hierarchie eben nicht als Barriere wahrgenommen wird, indem man auf freundliche Art und Weise anderen begegnet und indem man anhand des Smalltalks das eventuell existierende Hierarchiegefälle überspringt. Interpersonale Distanzminimierung ist ein Kriterium, wonach man Kulturen einschätzen kann. Beispielsweise sind Menschen aus Lateinamerika, aus dem Mittelmeerraum eher zugänglich, was diese beiden Bereiche betrifft, also sowohl der private, persönliche als auch der öffentliche Bereich. Aber auch hier gilt, Attention, Vorsicht. Man sollte sich bewusst machen, das gilt nicht immer und nicht überall. Und mit einem einzigen Parameter bzw. mit einem einzigen Kriterium wie der interpersonalen Distanzminimierung können wir zwar einiges erkennen und auch verstehen in Kulturen und erklärbar machen. Allerdings muss man sich immer bewusst sein, dass in jedem Kulturraum nochmal ganz unterschiedliche Faktoren jeweils zusammenspielen. Ein einziges Parameter wäre eine eindimensionale Betrachtung und wird keiner Kultur gerecht. So einfach funktioniert die Welt nun mal nicht. Und Ja, beispielsweise ist das Thema der Hierarchie speziell in Asien, aber auch im gesamten arabischen Raum, in Afrika, in Lateinamerika, in den Mittelmeerländern nach wie vor ein wichtiges Thema mit unterschiedlichsten Abstufungen. Also kurz gesagt, in fast allen Ländern dieser Welt. Auch wenn dies in Deutschland schon mal gerne anders gesehen wird, es ist wichtig, in der interkulturellen und damit in der internationalen Zusammenarbeit anzuerkennen, dass in anderen Ländern nun mal die Uhren anders ticken. Auch die Hierarchie. Sie wird einfach anders betrachtet und sie ist wichtig und sie zählt und sie muss beachtet werden. Und dies ganz unabhängig davon, ob man besonders freundlich miteinander kommuniziert oder ob man das Du benutzt oder beim Vornamen sich anspricht. Es ist wichtig, hierarchisch höher gestellte Personen in anderen Ländern zu respektieren. Was konkret unter Respekt wiederum verstanden wird, ist dann nochmals der nächste Aspekt, den man verstehen und wissen muss. Die meisten Deutschen haben dazu, pardon, muss ich ganz klar sagen, kein Wissen und können damit auch nicht umgehen. Da kann man dann nicht einfach mit dem eigenen Wunschdenken agieren, nach dem Motto, wir machen uns die Welt jetzt so, wie sie uns gefällt. Und als gedanklicher Pate steht dabei für viele, die in Deutschland so gerne postulierte Gleichmacherei. Nein, das funktioniert international nicht. Damit macht man sich keine Freunde und im Business kommt es überhaupt nicht gut an, in der Politik natürlich auch nicht. Wer im Ausland respektiert werden möchte, muss auch die Werte eines anderen Landes respektieren. Und wer nicht weiß, welche Werte in anderen Ländern wichtig sind, der tut gut daran, sich erstmal schlau zu machen. Allerdings, hatte ich auch bereits in der vorherigen Folge betont, sich Wissen anzueignen, ist nicht ausreichend. Interkulturelle Kompetenz entwickelt sich auf mehreren Stufen. Und by the way, es ist auch ein Trugschluss zu glauben, nur weil man jetzt vielleicht viel urlaubsmäßig gesehen hat von der Welt und in viele Länder gereist ist, verfügt man über interkulturelle Kompetenz. Dieser Automatismus entsteht dann leider nicht. Das wäre natürlich auch einfach. Ja, das kann natürlich den Blick öffnen und das tut es auch bei vielen. Und das ist schön so. Allerdings bei sehr vielen passiert das genauso eben nicht. Interkulturelle Kompetenz wie auch andere Kompetenzen entwickeln sich erst durch Reflexion, durch gezielte Reflexion, durch gezielte Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und mit den Werten einer Zielkultur. Gezielte Auseinandersetzung, Erwartungen der Zielkultur und mit dem gechallenged werden und damit erst entsteht eine Erweiterung des eigenen Handlungsspielraums und erst damit können wir wirklich eine hohe Flexibilität gewinnen. Falls Sie Führungskraft sind, Geschäftsführer oder in einer anderen verantwortlichen Rolle und Ihre Führungskommunikation auch im internationalen Kontext reflektieren und optimieren wollen, dann sprechen Sie mich gerne an. Ich freue mich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie Impulse mitnehmen konnten. Und falls nicht, dann ist bestimmt das nächste Mal etwas für Sie dabei. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.